Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Scholz hat einen Plan mit Milliardenhilfen für die Kommunen vorgestellt. Vorgesehen ist, dass Bund und Länder dafür zusammen 57 Milliarden Euro aufbringen. Knapp 12 Milliarden davon sollen die Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Beschränkungen ausgleichen. Mit dem weitaus größten Teil des Geldes sollen aber die Altschulden von Kommunen getilgt werden. Dagegen gibt es beim Koalitionspartner Union Vorbehalte.
Ein Prosit auf die wiedergewonnene Freiheit. Die Kundschaft ist wieder da. Die Lockerungen helfen vielen Gastwirten und Händlern, das Geschäft wieder anzukurbeln. Doch nicht jede Firma wird die Krise überstehen. Viele Kommunen rechnen mit Steuerausfällen durch wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen. Da, wo die Kassen ohnehin schon klamm sind, ist es besonders bitter. Der Bundesfinanzminister will helfen mit einem Schutzschirm.
Wir müssen das Altschuldenproblem lösen, indem der Bund und die Länder, in denen unsere städtischen Gemeinden liegen, diese Gemeinden entlasten. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Einnahmeausfälle, die in diesem Jahr entstehen, nicht dazu führen, dass Investitionen zurückgefahren werden, dass Aufgaben nicht bewältigt werden können.
In einem internen Konzeptpapier plant der Finanzminister Ausgaben von bis zu 57 Milliarden Euro ein. Für Gewerbesteuerausfälle durch die Corona-Krise sind 11,8 Milliarden Euro vorgesehen. Für die Ablösung von Altschulden 45 Milliarden Euro. Bund und Länder sollen sich jeweils die Kosten teilen. Das SPD-regierte Rheinland-Pfalz ist dafür, das CSU-regierte Bayern dagegen.
Wir haben unsere Kommunen entschuldet in den letzten Jahren. Niemand behandelt seine Kommunen so gut wie der Freistaat Bayern. Wir haben kommunalen Finanzausgleich auf Rekordniveau. Und ich bin jetzt nicht bereit, mit bayerischem Geld Kommunen in anderen Bundesländern zu entschulden. Das ist wirklich ein wenig durchdachter Plan, mit uns nicht besprochen. Ich finde das einen sehr ungewöhnlichen Vorgang.
Auch der Koalitionspartner im Bund, die Union, ist vom Vorstoß des Finanzministers nicht begeistert. Das sei ebenfalls nicht abgesprochen und nicht bezahlbar.
Wir wollen ein milliardenschweres Konjunkturprogramm auflegen. Wir brauchen weitere Überbrückungshilfen in dieser Corona-Krise und die Herausforderung Europa steht beim Bund vor der Haustür. Alles dieses muss geschultert werden. Und bei aller Problematik in den Kommunen, die Finanzverantwortung für die Kommunen haben die Länder und nicht der Bund.
Die Städte und Gemeinden dagegen können den Schutzschirm kaum erwarten.
Der Rettungsschirm ist eine Forderung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und wäre ein Befreiungsschlag für Städte und Gemeinden, für ihre Haushalte und insbesondere für die notwendigen Investitionen.
Die Hürden für die Umsetzung sind jedoch hoch. Für die Bundeshilfen bräuchte es eine Verfassungsänderung, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die Zustimmung der Länder.
Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz werden zurückgefahren. Seit heute sind wieder Geschäftsreisen und Familienbesuche erlaubt. Urlaubsreisen oder Einkaufstouren bleiben verboten. Von und nach Luxemburg wird seit Mitternacht gar nicht mehr kontrolliert. Bundesaußenminister Maas sprach bei einem Besuch an der Grenze von einem wichtigen Zeichen für eine schrittweise Normalisierung des Reiseverkehrs.
Mehr als ein symbolisches Treffen. Die Außenminister von Deutschland und Luxemburg, Maas und Asselborn, am Morgen auf der Brücke von Schengen. Wegen der Corona-Pandemie waren die Grenzen 8 Wochen lang dicht. Nun sind die Kontrollen zwischen beiden Ländern wieder aufgehoben.
Wir zeigen heute, dass Schengen vom Virus nicht besiegt wurde, dass Schengen wieder zum Leben erwacht. Und dieser Schritt hier ist ein sehr wichtiger Schritt.
Europa lebt davon, dass es ein Europa ohne Grenzen ist. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Europa mit Grenzen nicht mehr verstehen würden.
In den vergangenen Wochen waren Grenzübertritte nur für den Güterverkehr und für Pendler erlaubt. Auch künftig bleiben touristische Reisen oder Einkaufen im Nachbarland verboten. Doch jetzt gibt es Erleichterungen, vor allem für Pendler und Besuche. Die Grenze nach Luxemburg ist wieder komplett offen, wie die ganze Zeit schon zu den Niederlanden. Für den Grenzverkehr mit Österreich, Frankreich und der Schweiz gelten erweiterte Einreisegründe, wie zum Beispiel für Grundstücksbesitzer oder auch Lebenspartner. Alle Übergänge sind geöffnet, es wird aber weiter stichprobenartig kontrolliert. Die Kontrollen zu Dänemark werden vorerst fortgeführt, das gilt auch für Belgien. Die Grenzen nach Tschechien und Polen bleiben vorerst geschlossen. An vielen Grenzübergängen werden schon deutlich weniger Autos gestoppt, wie hier bei der Einreise von Frankreich ins Saarland rollt der Verkehr wieder. Freude in Konstanz. Der Grenzzaun zum schweizerischen Kreuzlingen wird nach 8 Wochen abgebaut.
Es ist ein sehr glücklicher Moment. Endlich ist der Zaun wieder weg. Wir kommen zwar mit Abstand, aber wieder zusammen. Dieser künstliche Schnitt durch unsere Region trennt uns jetzt nicht mehr.
Die Menschen in beiden Städten sind seit Jahren eng miteinander verbunden. Die Öffnung der Grenze wird gemeinsam gefeiert.
Auch Italien lockert die Reisebeschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie gelten. Vom 3. Juni an dürfen Touristen aus der EU und dem Schengen-Raum wieder einreisen. Auch Reisen zwischen den Landesregionen sollen dann wieder erlaubt sein, wie die Regierung in Rom mitteilte. Die Grenzöffnung zur Sommersaison ist vor allem für die Tourismusbranche von Bedeutung, einen der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes. In deutschen Großstädten haben mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert. In München kamen deutlich mehr als die zugelassenen 1000 Teilnehmer zur Theresienwiese. In Berlin versammelten sich an mehreren Orten Kritiker der staatlichen Maßnahmen, aber auch Gegendemonstranten. Sie warnten vor einer Vereinnahmung der Proteste durch Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker. Die größte Kundgebung fand mit 5000 Teilnehmern in Stuttgart statt.
Es sind Szenen wie bei einem Popkonzert. Tausende versammeln sich auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Aber nicht zum Feiern, sie protestieren gegen die Corona-Maßnahmen. Darunter Familien mit Kindern, aber auch Rechte, Corona-Leugner oder Menschen, die Angst vor Zwangsimpfungen haben. Ihnen allen gehen die Maßnahmen zu weit.
Es kann nicht sein, dass wir so dermaßen niedergemacht werden, dass uns die Grundrechte weggenommen werden.
Das ist alles Freiheitsberaubung. Das ist große Manipulation der Menschen und Verängstigung ganzer Gesellschaftsgruppen. Das ist doch irre, oder?
Ich glaube, dass das nichts weiter ist, dieser ganze Corona-Wahn, wie eine milde Grippe, die wir eigentlich hier haben und die verschwindet.
Zur bundesweit größten Demo in Stuttgart waren von den Behörden 5000 Menschen zugelassen. Ursprünglich wollte der Veranstalter eine Genehmigung für 500.000 Teilnehmer. Als in München die genehmigte Zahl von 1000 Demonstranten erreicht wurde, schritt die Polizei ein und trug Demonstranten weg. In Dresden suchte Ministerpräsident Kretschmer zwischen hunderten Demonstranten Kontakt mit den Menschen. Einzelne Demonstranten beschimpften ihn.
Kretschmer, Sie sollten sich schämen. Parola, die Jahrhundertlüge. Sie haben das deutsche Volk ins Unglück mitgestürzt.
In Berlin löste die Polizei eine Demonstration vor dem Reichstag auf. 200 Teilnehmer wurden vorläufig festgenommen. Der Politikwissenschaftler Tom Mannewitz sieht in den aktuellen Protesten Ähnlichkeiten mit den Anfängen der Pegida-Bewegung.
Ich glaube, dass der Anteil an Unzufriedenen, an Regierungspolitikkritikern und Demokratiekritikern nicht wirklich relevant gestiegen ist, aber dass die Verhärtung zwischen beiden Fronten massiv geworden ist und durch die Corona-Krise noch mal zutage getreten ist.
Experten wie Mannewitz warnen, die Protestbewegung könne sich radikalisieren. Man beobachte schon jetzt, wie hier in Stuttgart, zunehmend Rechtsextreme auf den Versammlungen.
In Deutschland soll es nach Angaben von Kanzleramtschef Braun im Kampf gegen das Coronavirus keine Impfpflicht geben. Wenn ein Wirkstoff vorliege, sei es gut, wenn sich viele impfen ließen, aber das müsse jeder selbst entscheiden, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Wer das nicht wolle, müsse das Risiko einer Infektion selbst tragen. Er hoffe, dass in der ersten Hälfte kommenden Jahres ein Impfstoff für die breite Bevölkerung vorliege. 26 Jahre nach dem Völkermord im ostafrikanischen Ruanda ist ein lange gesuchter Verdächtiger gefasst worden. Der 84-jährige Geschäftsmann Kabuga wurde in Paris festgenommen, wo er unter falschen Namen lebte. Die Ermittler der UN werfen ihm vor, eine Miliz mit aufgebaut zu haben, die einen Großteil der Morde verübte. In Ruanda hatten damals Mitglieder der Bevölkerungsmehrheit der Hutu mindestens 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit umgebracht. Die Fußball-Bundesliga hat ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen nach mehr als 2 Monaten Corona-Zwangspause. Wenn nichts dazwischen kommt, sollen die verbleibenden Spieltage bis zum 27. Juni nachgeholt werden. Alle Partien finden bis auf Weiteres ohne Zuschauer in den Stadien statt. Ein ungewöhnliches Bild für alle Beteiligten.
Heute Abend am Frankfurter Stadion, kurz vor der Partie gegen Mönchengladbach. Dort, wo normalerweise Tausende in die Arena strömen würden, alles menschenleer. Nicht nur für die Fans, auch für die Polizei eine ungewohnte Situation.
Polizeilich außergewöhnlich ist, dass man selten in einem so leeren Stadion war und selten auch so wenig dann zu tun gehabt hat wie bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir gehen davon aus, dass das auch so ruhig bleibt.
In Leipzig treffen sich die Fans am Nachmittag zum Public Viewing mit Sicherheitsabstand, um den ersten Geisterspieltag der Bundesliga-Geschichte zu verfolgen.
Nicht wirklich für Fans interessant, also es ist sehr verhalten, auch der Enthusiasmus.
Es geht um den Fortbestand vieler Vereine und ich glaube, mit der Lösung, es ist nicht schön, mir gefällt es auch nicht, aber damit muss man leben.
Ausgerechnet beim Revierderby in Dortmund gegen Schalke müssen die Fans draußen bleiben. Ein paar wenige sind heute trotzdem vor Ort.
Ich finde, so ist es definitiv vom Fußball her. Ja, klar, Derby, aber von der Stimmung her auf gar keinen Fall. Also ich finde, das Derby lebt halt von den Fans.
Die Aufregung und alles mögliche Emotionen sind da. Und dass wir nicht im Stadion sein können, ist nicht so gut.
Auch nach Abpfiff halten sich die Fans in Dortmund heute an die Regeln.
Borussia Dortmund hat beim Bundesliga-Neustart nach der Corona-Zwangspause einen klaren Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Favre setzte sich im Revierderby gegen Schalke mit 4:0 durch.
Als wäre an diesem speziellen Tag alles wie immer, feierten die Dortmunder ihren 4:0-Erfolg gegen Schalke vor der Südtribüne. Die gelbe Wand war heute eine graue. Aber auch ohne Derby-Atmosphäre konnte der in Schwarz-Gelb spielende BVB sportliche Klasse bieten. Schon das 1:0 durch Haaland nach 29 Minuten war ein wunderschöner Treffer. Kurz vor der Pause erhöhte der BVB auf 2:0. Brandt hatte Guerrero bedient, der präzise zum Halbzeitstand vollendete. Rafael Guerrero, heute einer der Besten. Der BVB war auch in der zweiten Hälfte das klar stärkere Team. Bereits 3 Minuten nach dem Wechsel das 3:0 durch Thorgan Hazard. Markus Schubert im Schalker Tor machte dabei eine unglückliche Figur. Endgültig entschieden war die Partie in der 63. Minute, als erneut Guerrero traf, von Haaland freigespielt. Dem Dortmunder Tempo-Fußball hatten die Gäste wenig entgegenzusetzen. Sanés Kopfball kurz vor dem Ende blieb eine der raren Schalker Gelegenheiten. Dortmund siegte hochverdient im leisesten Revierderby der Bundesliga-Geschichte.
Freiburgs Streich und Leipzigs Nagelsmann Ellenbogen auf ein Unentschieden. Der SC Freiburg ging in Leipzig in der 34. Minute in Führung. Nach Ecke von Grifo verlängerte Manuel Gulde den Ball mit der linken Hacke ins Eck. Der Zufall half, denn eigentlich wollte Gulde den Ball mit rechts spielen. Leipzig, Tabellendritter, antwortete in der zweiten Hälfte wütend. Hatte schon das Hinspiel mit 1:2 verloren, doch die Leipziger vergaben beste Chancen, wie der eingewechselte Lookman. 20:6 Torschüsse, aber nur ein Leipziger Treffer. Yusuf Paulsen köpfte eine Flanke von Kampel an Schwollo vorbei. Der Däne mit seinem 4. Saisontor in der 77. Minute. Kopfballsieger gegen Heinz. In der Nachspielzeit traf Freiburgs Robin Koch. Aber der Treffer zählte nicht, weil Höfler zuvor im Abseits stand. Millimetersache. Und so blieb es. Leipzig-Freiburg 1:1.
Die weiteren Ergebnisse: Augsburg-Wolfsburg 1:2, Düsseldorf-Paderborn 0:0, Hoffenheim-Hertha-BSC 0:3. Im Spiel Frankfurt gegen Mönchengladbach steht es kurz vor dem Ende 1:3. Morgen trifft Köln auf Mainz und Union Berlin empfängt München. Am Montag spielt dann noch Bremen gegen Leverkusen. Die Tabelle: Dortmund verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter München vorerst auf 1 Punkt. Leipzig auf Rang 3 vor Mönchengladbach, Leverkusen und Wolfsburg. Freiburg ist 7., dann Schalke und Hoffenheim. Die zweite Hälfte: Hertha BSC auf Rang 11, dahinter Union Berlin, Frankfurt, Augsburg und Mainz. In der Abstiegszone Düsseldorf, Bremen und Schlusslicht Paderborn. Und hier noch die Lottozahlen: 3, 6, 8, 11, 47, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 17. Mai.
Eine Hochdruckzone, die vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer reicht, bringt dem Süden und der Mitte Deutschlands viel Sonne. In der Nacht ziehen vor allem über den Norden, zeitweise aber auch über die Mitte dichte Wolken und bringen örtlich Schauer. Am Tag zunächst Richtung Erzgebirge sowie an den Alpen kompaktere Wolken, sonst im Süden und in der Mitte Sonne, im Norden stellenweise Schauer. In der Nacht 9 Grad auf Sylt, 0 Grad in der Eifel, örtlich gibt es Bodenfrost. Am Tag 13 Grad an der nordfriesischen Küste, 23 Grad am Oberrhein. Am Montag im Norden gebietsweise Regen, sonst viel Sonne, an den Alpen am Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter. Am Dienstag im Norden und in der Mitte mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer. Am Mittwoch ist es zum Teil länger sonnig, an den Alpen weiter örtlich Schauer und Gewitter.
Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 21.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.